Hallo, mein heutiger Gast ist Dr. Camille Bieder, Leiter Normhorn Innovationen beim BIPO e.V. Mit ihm spreche ich heute über die ja nun sehr aktuellen Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen rund um FIDA.
Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen.
Hallo Camille, schön, dass ich dich heute im Podcast begrüßen darf.
Hallo Matthias, vielen lieben Dank für die Einladung.
Also ich sag mal, aktueller kann man es kaum hinkriegen. In den letzten Wochen hat FIDA große Wellen geschlagen. Ich weiß noch, also ich hatte hier eine von unserem FIDA-Team, was wir als Beratungshaus auch haben, natürlich die Info gekriegt, Leute, FIDA ist gekippt worden. Und dann zwei Tage später hatte man die Information, doch nicht. Sehr aktuelles Thema heute. Schön, dass wir da zusammenkommen. Jetzt wollen wir mit dir gemeinsam als einen Blick drauf werfen, was jetzt das für die Branche bedeutet, was ist da als Pending, was passiert und auch einen Einblick geben in die Lage, wie das ist. Aber vielleicht erstmal zu dir kurz. Du bist seit 2016 bei der BIPO, hast aber auch schon Leben davor gehabt. Was ich mitgekriegt habe, ist es so, du hast Mathematik studiert.
Genau.
Du hast ja auch schon mal richtig in der Versicherung gearbeitet. Also,
ja, genau. Auch schon mal richtig gearbeitet in der Versicherung. Genau.
Genau. Du warst bei einem sehr, sehr großen Unternehmen in Düsseldorf, ja. Und hast dann aber eben seit 2016 bist du da in der BIPO, seit 2020 Leiter für die Normung. Ja. Lebst auch dort in der Gegend und bist verheiratet, hast zwei Kinder.
Genau, alles richtig gemacht, nichts Besonderes, würde ich sagen, ja, relativ Standard.
Dann lass uns doch mal mit den jüngsten Entwicklungen starten, Camille. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal so einen kleinen Einblick geben in den aktuellen Stand.
Ja, das kann ich gerne machen. Also da hast du natürlich völlig recht, Matthias. Wir sind da auch so ein bisschen überfahren worden. Lustigerweise hatten wir ja noch quasi ganz kurz davor ja auch noch unsere Streaming Days und in der gleichen Woche kam dann wirklich dieser Big Bang, wo es dann hieß, jetzt kommt doch kein FIDA und wir standen natürlich schon davor und haben dann gesagt, ja, jetzt haben wir irgendwie 90 Minuten, wollten wir dazu eine Sendung machen zu FIDA, jetzt kommt es doch nicht, was machen wir? Da wollten wir es eigentlich schon fast absagen, haben natürlich noch ein bisschen gewartet und es hat dann wirklich keine 48 Stunden gedauert und dann wurde das dann doch wirklich verkündet, dass es dann weiterhin als Pending Proposal auf der Agenda der EU steht, sodass dann auch der Trilog dann auch demnächst starten wird. Das ist dann auch das, wovon wir jetzt auf derzeit ausgehen. Dieser Trilog kann sich natürlich auch ein bisschen hinziehen. Angedacht war eigentlich, dass dieses Vorhaben dann jetzt auch am 1. Juli diesen Jahres kommt. Blick aber auf die letzten Wochen kann ich jetzt aber wirklich nicht genau sagen, ob es jetzt auch Mitte des Jahres kommt oder ob dieses Proposal dann doch noch ein bisschen länger dauern wird. Also wie gesagt, das muss man einfach mal aushalten, einfach mal abwarten. Das heißt aber natürlich nicht, dass man jetzt nur also wirklich abwarten sollte und untätig sein sollte. Das definitiv nicht. Ich denke, man sieht schon, dass es irgendwie in irgendeiner Form auf jeden Fall uns treffen wird. Ich glaube, also so naiv sollte man nicht sein und dann denken, naja, vielleicht kommt es dann doch wieder runter oder es verschiebt sich. Also so naiv würde ich keinem raten zu sein.
Ja, Camille, jetzt hast du ja vorhin auch das Thema Trilog mal so kurz angeschnitten. Was kannst du denn unseren Zuhörern dazu noch mitgeben? Wie geht's denn da weiter?
Ja, also in dem Trilog ist es ja so, dass der ECON, also die Kommission, macht einen Vorschlag. Und dieser Trilog wird dann auch zusammen mit dem EU-Parlament und mit dem Rat dann auch besprochen. Und innerhalb dieses Triloges gibt es dann natürlich ein paar Unterschiede. Der eine möchte dann ein bisschen weiter nach links, der eine ein bisschen weiter nach rechts. Und am Ende des Tages geht es einfach darum, dass sich dann diese drei Institutionen auf ein Gesetzesvorhaben geeinigt haben.
Was ist jetzt einmal veränderte Perspektive? Also wir haben ein bisschen Zeit gewonnen zum Nachdenken. Und man kann die auch schon nutzen, um was umzusetzen. Aber ursprünglich, so hattest du mir das auch im Vorgespräch schon mal erklärt, du hattest ja vorgesehen eben als Verordnung, die jetzt in Kraft treten sollte. Und dann gibt's ja immer noch eine Schonfrist für die Betroffenen, die dann das machen können. Das sind 2 Jahre, richtig?
Also das ist auch mein Stand, dass es insgesamt summa summarum auch also wirklich 2 Jahre sind und zwar aufgeteilt, so wie ich das noch kenne, auf 18. Also ich habe es zumindest mal gelesen, das war glaube ich ein Entwurf von Juni 23, dass diese 2 Jahre ungefähr aufgeteilt sind auf 18 Monate diese Scheme-Findung und dann kurze 6 Monate für die Umsetzung. Also, und ich glaube, das muss man sich ja mal klar machen, was das dann auch heißt, innerhalb von 6 Monaten ein gewaltiges IT-Projekt bei den Versicherungen hinweg durch die ganze Branche entsprechend umzusetzen. Also ich weiß da schon, wovon ich rede, weil wir bei Bipro, wir machen ja eigentlich genau das Gleiche und wir versuchen das dann ja auch immer schon seit Jahren, also wenn nicht sogar Jahrzehnten, immer die Leute an einen Tisch zu bekommen und dann gerade in diesen Schnittstellenprojekten, also dass da auch wirklich diese Umsetzung stattfindet. Und ich weiß, wie schwierig das dann auch ist, wie schnell dann auch Sachen wieder repriorisiert werden, hin und her geschoben werden, also welche Sachen dann immer vorgeschoben werden, warum man es dann doch nicht macht. Also insofern sind diese 6 Monate da wirklich von der EU. Hallo. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine Herausforderung oder einfach vielleicht auch ein Scherz in dem Sinne, weil 6 Monate ist ziemlich unmöglich. Ja. Ich glaube, das ist jedem klar.
Okay. Naja, das hat natürlich auch schon eine gewisse politische Dynamik. Ne? Also jetzt gerade jetzt, dadurch, dass das nur noch mal eine Rolle rückwärts gab und dieses Thema jetzt hochkam, es gibt natürlich auch Widerstand. Ne? Also die sagen, hey, braucht kein Mensch, brauche ich so dringend wie ein Kropf und was. Wie würdest du das denn betrachten? Also haben die Lobbyisten, ich sag mal der Gegenseite, haben die denn eine Chance?
Also ich glaube, dieses Thema, das ist wirklich kein so einfaches Thema an der Stelle. Und da muss man sich auch fragen, warum wird denn da auch reguliert? Also ich glaube, man muss einfach 2 Seiten verstehen. Die eine Seite ist diejenigen, die wirklich da die Daten haben wollen und die sich davon versprechen, auch eine gewisse mehr Services, also auch gewisse Werte auch anzubieten, so ähnlich wie es bei PSD2 war. Da gab es dann ja auch gewisse Multibanking-Apps und so weiter und Unternehmen, die sich dann auch versprochen haben, das einfach für den Kunden auch transparenter darzustellen. Und ich glaube, diese Bestrebung gibt es natürlich auch nach wie vor. Und das ist ja auch der grundsätzliche Gedanke der EU, warum man so etwas macht. Das kann man sich ja so vorstellen, das ist so eine Art Ausweitung der DSGVO, weil bei der DSGVO, da kann ich ja als Kunde einfach seit 2018 hingehen und sagen, gib mir mal bitte die Daten, die du über mich gesammelt hast und sag mir bitte genau, zu welchem Zweck die sind. Es steht aber auch dabei, dass diese Daten möglichst in einem strukturierten Format sein sollen. Es ist natürlich nicht definiert, was ein strukturiertes Format ist. Ja, die einen, die verstehen das dann als Excel-Liste, die einen, die verstehen es dann vielleicht als ein PDF, was man ausdrucken kann. Bei den anderen ist das nochmal was ganz anderes. Und da hat dann die EU gesagt, naja gut, dieses unstrukturierte Format, da wollen wir noch ein bisschen konkreter werden. Und das ist eigentlich auch so ein Teil von FIDA. Also das ist schon auch eine Art Erweiterung von DSGVO. Also unter diesem Gesichtspunkt muss man es dann auch schon sehen. Plus man bekommt dann natürlich eine gewisse Transparenzkomponente auch rein, dass man dann auch, also ein schönes Beispiel ist für mich immer, stell dir vor, du bist irgendwie bei einem Berater, also du lernst einen Berater zu kennen und dann sagst du, und dann sagt er, ja, ich bin jetzt Versicherungsberater, dann sagst du, boah, super, kannst du mich ja super beraten. Stand heute ist, er würde es gerne machen, er kann es aber nicht, weil du dem ja ein Auskunftsmandat erstmal gibst, dann unterschreibst du das, dann schickst er das bei verschiedenen Unternehmen einfach ein. Und dann bekommt er nach ungefähr so, ja, ich sag mal so 6 Wochen, bekommt er dann vielleicht die Daten von der Versicherung. Wenn es ganz schlecht läuft, dann bekommt er die noch in Papierform. Aber die Versicherung ist natürlich dazu verpflichtet, das dann auszugeben. Ja, insofern ist dann diese Beratung halt vielleicht nicht so optimal, wenn du dann wirklich 6 Wochen darauf wartest, dass dann überhaupt irgendwie beraten werden kann. Und da ist an dieser Stelle die Idee zumindest bei FIDA, dass man dann wirklich mit so einem Auskunftsmandat sehr schnell an die Daten kommt. Und mit sehr schnell meine ich wirklich auch instantan. Also du kannst das Maklermandat quasi digital unterschreiben. Du gibst es demjenigen, der dann auch meint, diese Services dann auch anzubieten. Er fragt dann bei allen Versicherungen nach und bekommt dann auch die relevanten Daten, die er braucht für diesen Zweck, zu dem er dich dann auch vielleicht beraten will. Weil auch da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Wir sind ja aufgrund der Datensparsamkeit dazu verpflichtet, also oder die Branche dazu ein bisschen verpflichtet, dann auch natürlich nur die richtigen Daten rauszugeben, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Und dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Art der Beratung ist es. Ist es eine Art Steueroptimierung? Dann brauche ich vielleicht nicht die letzte Deckung und das letzte Produkt, wie das dann auch genau heißt. Wenn man aber dann natürlich von einer Umdeckung spricht, dann braucht man sehr wohl auch natürlich die ganzen Deckungen, die Deckungskonzepte, die Risikodaten, gegebenenfalls auch noch Beratungsdaten und so weiter. Und Das ist natürlich aus der Sicht der, also aus der naiven Sicht eines Versicherungsnehmers, ist natürlich dann eigentlich ganz schön, wenn das so funktioniert. Aus der Sicht eines Versicherungsunternehmens muss man sich dann natürlich dann auch schon fragen, naja, Stand heute funktioniert es ja auch alles. Wie viele solcher Use Cases wird es dann auch geben? Und ich denke, an dieser Stelle trennt sich das dann halt auch. Und da muss man dann wirklich einfach mal, ne, unterscheiden, welche Sicht nimmt man auch ein. Die des Datennutzers, also derjenige, der die Daten haben will, oder die des Dateninhabers, derjenige, der die Daten auch herausgeben muss und dann dementsprechend dann auch bei sich im Unternehmen auch einsammeln muss.
Mhm. Okay. Das heißt aber, also jetzt für diejenigen, und überwiegend sind es ja Versicherungsmitarbeitende, die uns hören hier in dem Kanal. Ja. Also man muss vorbereitet bleiben. Es ist wichtig, sich zu positionieren und auch wenn der Zeitrahmen jetzt ein bisschen wackelt und unsicher ist, also es wird eh nicht mehr. Also man muss gucken, dass man dranbleibt und seine Konzepte dann zu Ende bringt, damit dann, wenn es eine finale Entscheidung gibt, man möglichst viel schon in der Tasche hat.
Genau, das würde ich so machen. Also jetzt wirklich bis zum Ende zu warten, bis dieser Gesetzesentwurf dann auch wirklich da ist, also die Verordnung dann auch da ist und dann am nächsten Tag erst sagen, so jetzt fangen wir mal an, jetzt gucken wir uns erstmal unser Unternehmen an und wo sind denn welche Daten und wo liegen denn die Verträge, wo liegen denn die Schadensdaten, wo ist denn Inkasso, Exkasso und so weiter. Also ich glaube, dann wird es sehr, sehr sportlich sein, in den angedachten 2 Jahren so ein Projekt hinzukriegen. Ja, das heißt, man muss sich schon natürlich jetzt als Versicherungsunternehmen da schon gut vorbereiten und einfach ganz genau wissen, wo habe ich denn die Daten bei mir im Haus? Ja, in welcher Excel-Liste schlummern die oder in welchem Host-System schlummern die oder in welchem Umsystem sind diese Daten und wie bekomme ich diese Daten in eine, ich sag's mal so eine persistente Schicht, ja, die einfach mit der auch, also mit diesen Daten dann auch der Endkunde am Ende des Tages etwas anfangen kann.
Mhm. Ja. Das wird in der Tat spannend. Also, wie gesagt, ich gucke immer so ein bisschen, also eigentlich schon ziemlich lange, gucke ich ja immer in Richtung Versicherung, weil vieles, was da war, ob das jetzt Solvency ist oder eben bei den Banken, PSD2, nun bei uns FIDA. Das sind ja alles Dinge, die sind vorhersehbar. Du kannst also gucken und du kannst auch sehen, was bei den Banken passiert. Also man könnte eigentlich davon auch was lernen, was mitnehmen. Und was glaubst du denn, warum wird da so wenig Austausch betrieben? Also ich habe so das Gefühl, man guckt da gar nicht so großartig drauf, sondern sieht das als Versicherungsthema. Oder stellst du da einen Austausch fest?
Du meinst jetzt den Austausch zwischen Banken und Versicherung? Doch, den gibt es durchaus. Also natürlich, wir haben ja auch bei uns im Verein, wir beschäftigen uns ja auch mit diesem FIDA-Thema, mit diesem Scheme, wie das dann ja auch aussieht. Also das Technische ist natürlich die eine Seite, das andere ist auch das Organisatorische. Wie sehen denn überhaupt solche Zusammenschlüsse dann ja auch aus? Und bei Banken, ich glaube, das ist ein relativ guter Vergleich, wenn man sich zum Beispiel, also jeder kennt ein Bankenscheme und das ist einfach die Visa-Karte. Also Visa oder American Express oder Mastercard, das sind genau solche ähnlichen Konstrukte, die es in der Bankenwelt gibt, wo es dann wirklich um die Abrechnung dann auch geht, der Kreditkarten, der Banken untereinander, die sich dann in so einem, ja, ob das dann auch Scheme heißt, weiß ich da nicht, aber zumindest so einen Zusammenschluss, die dann ja auch gemeinsam Standards festlegen und diese Implementierung da auch in diese Richtung auch machen. Und da gibt es natürlich schon so Sachen.
Okay. Ja, gut, also wie gesagt, es bleibt spannend. Und jetzt hast du gesagt, ist wichtig, positionieren, dennoch darüber nachzudenken. Es macht also keinen Sinn, nehme ich dem zu sagen, na jetzt warte ich erstmal, ob da überhaupt was passiert und dann, wenn es dann soweit ist, dann kann ich mich immer noch drum kümmern. Das ist jetzt nicht so sinnvoll.
Ja, kann man natürlich auch machen. Ich kann jetzt da, glaube ich, schwierig in so eine Strategie eines Versicherungsunternehmens reinreden. Nur man muss sich dann natürlich auch, also die Gegenfrage, die ich dann stellen würde, ist, also beziehungsweise muss ich dann strategisch überlegen, lohnt es sich dann einfach nur auf dieses FIDA-Gerät zu setzen und dann nur diese Verordnung umzusetzen oder lohnt sich das dann, wenn man schon diese Investition tätigt, vielleicht auch ein bisschen anders, ein bisschen größer zu denken und einfach sich dann zu fragen, naja gut, wenn das schon eine Muss-Veranstaltung ist und ich das wirklich machen muss, wie kriege ich das dann irgendwie in meine Unternehmensstrategie noch gut integriert, dass ich davon noch ein bisschen profitieren kann, ja? Also, dass ich das dann in eine etwas größere Strategie einfach einbette. Also, da macht das durchaus ja auch Sinn.
Ja, absolut. Ja, es ist auch spannend. Ich meine, du kennst das ja auch aus der Zeit mit dem GDV-Datensatz, mit dem gemeinsamen, wo man dann gesagt hat, okay, das ist er jetzt. Da haben sich ja auch alles auf die Sachen gestürzt, wo man jetzt von dem Makler schnell einen Bestand einnehmen konnte. Das wollten alle gerne machen. Wenn es darum ging, die Daten rauszugeben, war eine, ich sag mal, eine gewisse Trägheit zu spüren bei der Willigkeit, das umzusetzen, ne?
Ja, klar.
Und das ist ja jetzt damit alles mit betroffen letzten Endes. Das ganze Thema Umdeckung, das betrifft ja nicht nur Versicherungsnehmer, sondern auch andere Sachen. Man sagt, dass wenn es alles transparent ist, die Datenformate sind klar, dann ist das sehr, sehr austauschbar. Das heißt, man muss noch mehr darauf gucken, dass die Produkte passen.
Absolut. Also ich glaube, viel Versicherungsunternehmen, also so ein bisschen, also ich glaube, ein schönes Beispiel ist, glaube ich, was man anbringen kann, ist, stell dir vor, du loggst dich in deiner Pfefferminzia, deiner Versicherung des Vertrauens einfach ein in einem Portal und da kannst du einfach mit ein, zwei oder wenigen Klicks dieser Versicherung, die dann ja auch zum Datennutzer wird, erlauben, auf einmal auf andere Versicherungen zuzugreifen. Das heißt, du könntest auch Fremdverträge bei dir im Portal, bei deiner Pfefferminzia auch dir anzeigen lassen, Fremdverträge, ja. Und das, jetzt kannst du ja natürlich vorstellen, wenn eine andere Versicherung die Fremdverträge sieht, das heißt, sie sieht dann natürlich auch die entsprechenden Tarife, sie sieht auch die Prämien, sie sieht auch die Deckungen, sie sieht auch das Risiko. Und dann könnte sie ja sehr schnell dazu übergehen, ein ähnliches oder besseres Angebot auf einmal zu machen, ja. Und die Daten sind schon da, das heißt, der Endkunde muss die nicht noch einmal angeben.
Naja. Wenn man es da reinversetzt, unsere Zuhörer sind jetzt die Verantwortlichen bei den Versicherungen. Wie sollten sich die denn aufstellen? Was ist denn strategisch? Was müssen sie jetzt tun? Was wären jetzt Schritte, die du ihnen mitgeben würdest? Nehmen wir an, da fängt einer ganz neu an. Der arme Tropf kam von der Bank, ist jetzt IT bei einer Versicherung. Und was muss ich denn jetzt machen?
Genau, ich glaube, die erste Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist, wie spiele ich dann eigentlich als Versicherung in der digitalen Welt mit? Das bedeutet für mich, welche Schnittstellen möchte ich nach außen hin eigentlich unterhalten? Stand heute ist ja, die Schnittstellen der Versicherung sind ja mehr oder weniger Papier oder Telefon, also zumindest aus Endkundensicht. Ja, wenn du anrufst, dann bekommst du ja auch eine sehr gute Auskunft über deine Versicherung, ja, du authentifizierst dich dann ja irgendwie über dein Geburtsdatum, über Name, ja, das ist dann, also ob das dann DSGVO-konform ist, da mache ich mal ein Fragezeichen, aber du bekommst dann zumindest die Daten und da ist dann die Frage dann natürlich auch für einen Versicherer, wie stellt man sich dann da auch auf? Also wer sind meine Partner? Mit wem möchte ich eigentlich auch Daten austauschen? Und FIDA, also die FIDA-Nutzer, ist ja ein regulatorischer Teil, mit dem du das musst. Das heißt, du kannst es dir da nicht aussuchen. Du hast aber als Versicherer, wenn du jetzt ein Maklerversicherer bist, durchaus ja natürlich auch ein berechtigtes Interesse, mit anderen Unternehmen Daten auszutauschen. Und das machen wir bei Bipro ja auch schon seit knapp 20 Jahren. Und das sind einfach die Vertriebe, die Vermittler, die Pools, die Vergleicher, ja, die für dich natürlich auch ein gewisses Neugeschäft dann ja auch bringen oder auch gewisse Prozesse, die inhäusisch auch ablaufen, bei dir dann auch anstoßen, wie eine Adressänderung, eine Umdeckung, Hinzubuchung, Abwahl, Dynamik und alles Mögliche. Und da muss man sich natürlich dann auch fragen, wie viel dieser Prozesse möchte ich, dass die von anderen getriggert werden? Oder ist wirklich die Schnittstelle die, dass man bei mir anrufen muss, einen Bearbeiter beschäftigen muss, dem das dann quasi erzählt und er das im Host eintippt? Oder möchte ich das so weit haben, dass, ich übertreibe mal, diese Host-Eingabe natürlich kontrolliert von außen auch kommt? Genauso wie diese Auskunft, ja, dass ich da vielleicht nicht sehr viele Menschen dran setzen muss, sondern dass so etwas dann einfach automatisch auch abläuft. Und ich glaube, das ist wirklich eine strategische Entscheidung, wie sich da einfach ein Versicherer aufstellen möchte, inwiefern, wie möchte er eigentlich an diesem Datenökosystem teilnehmen. Und da gibt es durchaus verschiedene Strategien. Die einen sagen, ich möchte gar nicht dran teilnehmen, ich möchte mich komplett abschotten. Ja, das kann natürlich eine Strategie sein. Und der andere sagt, nee, ich möchte möglichst alle Vertriebskanäle nutzen, auch vielleicht außerhalb der Versicherungsbranche. Denn gerade durch die Schnittstellen mache ich das ja auch sehr attraktiv für andere, die außerhalb der Versicherungsbranche sind, auf einmal mit mir zu kommunizieren und eine Adressänderung vielleicht aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Topf zu bekommen auf einmal. Ja, wenn sich ein Bürger ummeldet, bekomme ich einen Ping oder hat sich jemand umgemeldet. Ja, das funktioniert natürlich bei einer Kfz-Versicherung. Ja, aber da hört es dann auch schon auf. Ja, und das heißt, die Lebensversicherung wird dann nicht umgestellt, nur die Kfz-Versicherung. Und da kann man einfach schon viel, viel mehr machen. Das heißt, mit diesen Events, die auf ein die einfach aus anderen Quellen kommen, die kann ich anfangen auszuwerten. Und da muss ich mich dazu einfach entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Also das, ja, also das eröffnet auf jeden Fall FIDA auch damit. Also das sollte man so mitdenken damit, das will ich damit sagen.
Ja, es gibt ja auch Initiativen, ich weiß nicht, DecomPay, ob dir das was sagt, das ist ja auch so ein Thema, wo man versucht eben in die PSD2-Schnittstelle reinzugehen bei den Banken, weil die Authentifizierung schon erfolgt ist, wo es da Initiativen gibt, zu sagen, hey, da kann ich doch auch meine Versicherungspost mit machen. Und man muss tatsächlich, das habe ich gelernt in den vielen Jahren, sehr genau unterscheiden. Du weißt ja, es gibt die verschiedensten Versicherungsformen, es gibt die VVAGs, es gibt die börsennotierten Aktienunternehmen. Es gibt kleine, es gibt große und die einen, die ihr ganzen Vertrieb mit Maklern machen, dann gibt es immer noch welche, die eine eigene Außendienstorganisation haben. Also das ist hängt von vielen Faktoren ab. Aber Fakt ist, einerseits das Küchentischgespräch, was es früher mal gab, ganz, ganz früher in meiner Jugend, wo dann der Versicherungsvertreter der Wahlkammer.
Der Staubsaugervertreter und der Versicherungsvertreter, ja, genau,
man hat die dann alle, nicht mehr. Man hat dort alle Verträge ausgebreitet und dann so, oh, das kann ich ja viel billiger machen und so. Das gibt's ja so nicht mehr. Das heißt, das wird im Prinzip jetzt elektronisch.
Genau, das wird einfach digital, aber nichtsdestotrotz, er kommt dann sozusagen zu dir nach Hause. Das heißt ja eigentlich nur, ne, egal wenn man sich trifft, auch virtuell, du unterschreibst es, also du sag's einfach, er darf die Daten bekommen, weil du das gerne möchtest. Das ist dein gutes Recht und er bekommt diese Daten sehr schnell. Das ist nichts anderes, als würde er quasi die Blätter einfach sich angucken, abscannen und dann einfach aufgrund dessen natürlich eine Beratungsleistung machen. Das ist genau das Gleiche, aber halt natürlich ein bisschen digitaler. Also er muss bei dir nicht mehr physisch vorbeikommen.
Ja, naja, das ist der Punkt. Aber wo Risiken sind, sind immer auch Chancen. Denn die Aufgaben, die man gemacht hat, sind ja bisher auch ganz gute, weil man hat sich ja bewusst gemacht, wenn man sich vorbereitet hat, was habe ich denn eigentlich, was fasst das alles an? Nebenbei bemerkt ist das übrigens das Gleiche, wenn ich ein neues Bestandssystem machen will oder so, da habe ich ja auch die gleiche Situation, da muss ich Bestandsaufnahmen machen.
Genau.
Und gucken, was für Umsysteme gibt es, das ist alles identisch eigentlich und man ist da gut beraten, sich einen Überblick zu verschaffen als Vorstand.
Genau, das denke ich auch. Also viele haben da ja auch natürlich vorgesorgt, also ich glaube, wir bei Bipro, wir sind ja schon seit knapp 20 Jahren auch dabei, genau dieses Thema auch zu bespielen. Bei uns ist das natürlich auch so, also wir sind ja mittlerweile auch ein Verein mit 300 Mitgliedern. Warum ist das so? Naja, weil die Leute ja auch da, also oder die Unternehmen ja auch Daten austauschen wollen. Aber bei uns geschieht das natürlich auf einer freiwilligen Basis. Ja, das heißt, ich mache das mit dem Partner, den ich mir aussuche und da besteht ja auch keine Verpflichtung und kein Zwang dahinter. Ja, und mit FIDA kommt dieser sanfte Zwang kommt da so ein bisschen dann auch mit rein. Ne? Aber das grundsätzliche Thema, diese Normierung, diese Standards, das ist ja nichts Neues für die Branche, um das mal so zu formulieren. Vielleicht für den einen oder anderen Versicherer, der natürlich eine Ausschließlichkeitsversicherung hat und kein Maklerversicherer ist, für den wird das natürlich ein bisschen was anderes heißen, als für jemanden, der gar keine Ausschließlichkeit hat und wirklich nur Maklerversicherer ist. Ja, der kennt das dann halt schon ein bisschen und hat natürlich auch etwas andere Schnittstellen als ein klassischer Ausschließlichkeitsversicherer.
Ja, und es ist auch so, dass der Datenbestand ist ja auch höchst unterschiedlich. Also wenn ich nehmen wir mal nur das Beispiel, ein Direktversicherer, der hat immer die E-Mail-Adresse von seinem Versicherungsnehmer. Das kann man bei einem klassischen Versicherer nicht unterschreiben. Das ist nicht so.
No. Das glaube ich, das
und
stimmt.
Und deswegen auch da eben wie all die Sachen, Authentifizierung und all die anderen Sachen. Aber ich glaube, das hilft. Wenn man sich auch darauf vorbereiten muss, wenn man es nicht, ich sag mal, jetzt aus Versicherungssicht, wenn man es nicht verhindern kann, sollte man es möglichst gut hinkriegen und dass man da auch was rausziehen kann. Da werden ja auch, hast du ja gerade schon angesprochen, so neue Geschäftsmöglichkeiten, die daraus entstehen eigentlich, wo man sagt, ja, könnte man ja was anders machen als in der Vergangenheit, vielleicht auch neue Vertriebsformen, neue Strategien dazu. Du hast gerade angesprochen, andere Märkte. Das gibt es ja schon, dass du im Mediamarkt eine Versicherung, eine Elektronikversicherung abschließen kannst. Ne? Also all diese Dinge, da passiert was. Und da ist halt auch die Frage, wie macht man das künftig? Also wie stellt man sich da auf? Will man das? Dann hast du ja wieder auf der anderen Seite die Gesetzgebung, die sagt, naja, wenn ich eine Versicherung abschließen will, da brauche ich aber eine qualifizierte Beratung.
Genau, auch bei der Garantieverlängerung des Wasserkochers, ja, ne, so
genau,
ungefähr. Ne?
Und hat er die, ist der geprüft worden, dass er das auch darf und kann? Also da gibt es schon eine Menge Hürden, die da drin stehen, aber ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
Nein, aber das müssen wir, glaube ich, dazu sagen. Das ist definitiv ein Thema, was nicht Bipro, also was nicht uns betrifft, sondern das ist natürlich ein Thema der Maklerverbände dann auch natürlich, dass die dann auch ihre Interessen einfach vertreten. Ne? Also das, wir machen es ja nur möglich mit den Schnittstellen. Ne? Am Ende des Tages ist es für uns dann ja auch als Standardisierungs- oder als ja, Institut dann ja auch, ja, also die sollen ja auch angewendet werden, diese Schnittstellen. Wie das dann ja auch rechtlich untereinander aussieht, ob das gut oder schlecht ist, ne? Also das ist nochmal eine etwas andere Sichtweise darauf.
Die Bipro-Normen wären ja schon mal, also man müsste eigentlich nur ins Regal greifen. Das ist ja eigentlich so die Botschaft.
Jein, jein, also fast, genau, ja.
Okay, spannend. Dann sag uns mal, wieso jein, wieso kein Ja?
Die Vertragsdaten, da sage ich mal ja, definitiv, weil wir machen ja nichts anderes, das haben wir schon, ich wiederhole mich da auch schon seit 20 Jahren, nichts anderes als eine Vertragsdatenauskunft, das muss ja möglich sein, ne? Also was so eine Art erweiterter GDV-Datensatz dann ja auch irgendwo ist, Bipro macht das ja auch, also wir bauen ja auch auf dem GDV-Datensatz auf. Und das ist ja genau das, dass man einfach einen Vertrag beauskunften kann. Also dass ein Makler einfach ganz genau weiß, wie sieht dieser Vertrag jetzt heute aus zu einem gewissen Stichtag. Das ist ein Punkt, das ist drin. Dann gibt's natürlich noch die Geschichte mit den Schadensachen. Ja, also ich kann auch Schäden beauskunften. Auch das ist natürlich bei uns im Bipro-Datenmodell auch mit drin. Das Maklermandat haben wir ja auch eine Norm dafür. Aber da wird von FIDA einfach noch ein bisschen mehr verlangt, um das mal so zu formulieren. Ja, und zwar nicht nur einfach Maklermandat über den Zaun werfen, sondern auch diese Veränderung des Maklermandats. Ja, dass ich mal vielleicht mehr dazu nehme, mal abwähle, dass ich dann sage, okay, bei der Pfefferminzia darfst du jetzt wirklich nur die Kfz-Versicherung dir angucken oder die Sparte oder nur zu diesen Use Cases. Du darfst nicht den Vollumfang an Daten haben, sondern du darfst damit nur die Prämie sehen oder so etwas. Also so feingranular ist es bei uns in den Normen noch nicht drin. Das ist eine kleine Erweiterung. Was noch ungewiss ist, sind diese ganzen Beratungsdaten. Ja, inwiefern muss ich auch Beratungsdaten, die ich auch bekommen habe, also die ich dann auch erstellt hatte, also inwiefern muss ich diese dann auch wieder an dem Endkunden auch herausgeben oder an den Datennutzer, der die dann auch haben will. Und dazu gibt es im Bipro selbst noch keine Datenmodelle, weil Bipro fängt wirklich erst bei der Tarifierung an. Das heißt, das war schon immer out of scope, ist sofern nicht drin. Deswegen habe ich immer gesagt, vorsichtig Jein gesagt. Es ist aber natürlich noch gar nicht klar, ob das grundsätzlich mit FIDA auch reinkommt. Ja, also vielleicht, wenn es reinkommt, dann müssen wir da definitiv noch ein bisschen was machen an den Normen. Und wenn es nicht reinkommt, ja, dann müssen wir auch nichts machen.
Das ist verständlich. Und ich sag mal so, es ist klar, man könnte alles austauschen an Daten, alles Mögliche, aber dann geht es dann irgendwann auch in eine Situation, wo man sagt, will ich das eigentlich? Also das will man auch als Privatperson oft nicht. Jetzt will man natürlich, glaube ich, mit FIDA nicht erreichen, dass man die Modelle von Versicherungen oder deren Geschäftsgeheimnisse, sage ich jetzt mal, wenn es welche gibt, da torpediert. Aber tatsächlich ist es so, sie müssen sich auf andere Schwerpunkte verlagern und müssen bestimmte Dinge besser rausstellen, die sie können. Aber das heißt, was ich jetzt rausgehört habe, ist auch, es gibt wohl scheinbar auch Initiativen, also auch bei euch, wo man sagt, okay, was können wir denn jetzt tun? Also gibt es noch andere außer euch, wo man sagt, ja, das bereitet sich jetzt drauf vor?
Also ich weiß es nicht, wer sich da noch so drauf vorbereitet. Also ich kann wirklich nur für uns sprechen, dass wir uns da natürlich drauf vorbereiten. Und also mit uns meine ich natürlich Bipro und wir sind natürlich auch im engen Austausch mit dem GDV und auch mit den Vermittlerverbänden, um einfach da auch mit in einer Sprache, also mit einer Sprache auch zu sprechen. Das definitiv. Also das Problem ist ja eigentlich, ne, wie kann man sich darauf vorbereiten? Also wir bereiten es ja darauf vor, also haben wir schon letzten 20 Jahre gemacht, also wir haben ja die Norm auf freiwilliger Basis. Das, worauf wir uns ja so ein bisschen vorbereiten müssen, ist ja eher das Organisatorische, ja. Wie sieht das dann eigentlich organisationsmäßig aus? Wie sieht denn so ein Scheme aus? Was muss ich denn dafür machen? Da gibt es tausende von Fragen. Wie sieht ein Authentifizierungsverfahren aus? Was ist, wenn es nicht klappt? Wie sehen dann irgendwelche Schlichtungen dazwischen aus? Was für einen Preis nehme ich denn eigentlich dafür? Weil das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass dann der Dateninhaber natürlich auch einen gewissen Preis dran schreiben kann an diese Daten. Das sieht die EU-Verordnung halt auch vor, ja. Aber wie hoch ist denn dieser Preis? Ist der immer gleich? Oder bekomme ich, ne, für andere Daten einen höheren Preis und so. Diese Fragestellung, die haben wir uns bisher im Verein natürlich nicht gestellt. Das wird dann immer bilateral zwischen den Unternehmen ausgehandelt. Und ich glaube, diese Fragen, ja, also das ist das, was das Team dann ja auch beantworten muss. Diese technischen Fragen über die Norm, wie das funktioniert, Also ich glaube, das ist relativ klar, das machen wir schon seit 20 Jahren. Da gibt es nicht so viel Neues, also nichts, was uns da überrascht.
Okay. Jetzt gehst du ja dann, wie gesagt, speziell in die Umsetzung von FIDA oder das, was dann eben da drin stehen wird. Da gibt es ja auch so Sachen wie Transformation, Classic und so weiter.
Genau.
Ist das noch ein Thema dann oder wie siehst du das?
Okay, also ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen und zwar einfach grundsätzlich einfach so ein bisschen was dazu sagen. Also wir haben ja zwei Normgenerationen. Das ist ja eher Classic, das basiert einfach auf, das ist ein ganz klassischer Soap-Service mit XML, WSDLs, mit XSDs als technischen Artefakten. Also die Implementierer, die werden das kennen. Und wir haben seit ein paar Jahren auch eine neuere Release-Generation, das ist dann eher Next und da geht es dann auch um etwas modernere Schnittstellen Richtung JSON REST, Microservices, Domain-Driven Design-Ansatz. So, und wir haben dann einfach gesagt, dann lass uns doch einfach FIDA als Katalysator nehmen und einfach beide Welten miteinander verbinden. Ja, was heißt das konkret? Konkret heißt das, wir haben eher Classic, wir haben ein monolithisches Datenmodell, was wir sehr, sehr gut kennen. In eher Next wollen wir also müssen wir so ein bisschen domain-driven, designmäßiger unterwegs sein. Das bedeutet, wir müssen das Datenmodell, was monolithisch ist, müssen wir auf die entsprechenden Zwecke zuschneiden. Ja, und FIDA ist dann genau eine Anforderung, beziehungsweise die Use Cases oder die Zwecke von FIDA. Ich möchte einfach nur gucken, also ich möchte eine Steueroptimierung machen, ja, dann brauche ich nur die Prämie. Ich möchte eine Umdeckung machen, ja, ich möchte irgendwas in Richtung Schaden machen. Und da wird es dann für uns sehr interessant sein, wie wir diesen Transformationsschritt machen, um dann einfach von diesen Monolithen zu wirklich, ich sag's mal so, instanzierten Objekten kommen, wie so etwas dann auch komplett, also implementiert werden soll. Denn heute ist der Stand so, dass mit Bipro, also R-Classic ist wirklich alles möglich. Das ist dann aber auch dadurch dann auch so ein bisschen komplex. Und ich muss dann immer gucken, ja, für welchen Zweck muss ich die Daten wie schneiden? Und unsere Idee ist, dass dann einfach auch diese, ich sag's mal, Implementierungsvorschriften ein bisschen normativer auch zu machen. Also einfach auch mitzugeben und einfach zu sagen, naja, wenn du diesen Zweck XYZ bedienst, dann solltest du diese Daten dafür verwenden. Ja, das ist Stand heute, haben wir das so nicht. Wir haben dieses große Datenmodell und sagen, du kannst alles daraus nehmen, was du nimmst. Das ist jetzt so, kannst du dir aussuchen, mit deinem Partner absprechen. Und ich glaube, hier müssen wir ein bisschen strikter einfach dran gehen. Das fordert ja auch FIDA von uns, dass wir einfach sagen, naja, wenn du jetzt einen gewissen Zweck verfolgst, dann hast du gefälligst, diese Daten zu liefern. Mhm. Ja, so ungefähr.
Erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Also du hast jetzt echt eine Menge an Informationen reingepackt in diesen kurzen Austausch. War es sehr spannend. Wenn ich das nochmal so zusammenfasse, also hinlegen und darauf warten, dass was passiert, ist keine gute Alternative. Das können wir auf jeden Fall als Quintessenz unseres Gesprächs mitgeben. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die man tun kann, die einem in jedem Fall weiterhelfen. Den kleineren Gesellschaften ist zu empfehlen, bereitet euch darauf vor, vor allen Dingen, wenn man jetzt keine so große IT-Truppe hat, die das dann hinterher einfach alles umsetzen kann, ist es umso wichtiger, vor die konzeptionellen Dinge ordentlich gemacht zu haben.
Genau.
Bleibt spannend und ich bin sehr neugierig, was dann Mitte des Jahres tatsächlich sein wird oder ob es dann doch Ende des Jahres wird, wie auch immer.
Ich auch.
Vielen Dank.
Danke dir.
Schönen Tag noch. Tschüss.